Deutschlandfunk.
Hey, es wird wieder groß über das geredet, was wir essen in dieser Woche.
Ein gutes Thema.
Ja.
Auch ein wichtiges Thema, gerade mit Blick auf Klimaschutz.
Total wichtig. Allerdings, es geht nur darum, wie man Sachen nennt. Es geht um Veggie-Produkte und wie die heißen dürfen.
Eine Wurst ist eine Wurst und eine Wurst ist nicht vegan.
So sagt es Bundeskanzler Friedrich Merz. Ja, interessante Diskussion, die da läuft. Die gucken wir uns gleich an. Und auch, was eigentlich noch viel wichtiger ist, was wir weltweit essen.
Denn davon hängt ab, ob wir die Klimaziele einhalten können und weiter gut leben können.
Deutschlandfunk Nova. Update Erde. Eure News zu Klima, Mensch und Natur.
Mit Aglaya Dane
und Klaus Janssen von den Deutschlandfunk Nova Wissensnachrichten.
Wir gucken hier jede Woche auf wichtige Themen rund um Klima- und Umweltschutz. Und gerade geht es offenbar um die Wurst.
Ja, großes Getöse gab es diese Woche im Europaparlament um die Frage, ob es okay ist, wenn vegetarische oder vegane Produkte Fleischnamen tragen. Also zum Beispiel Soja, Wurst oder Tofu-Schnitzel.
Wir klären kurz, was dahinter steckt und dann, was die eigentlichen Stellschrauben bei dem Thema Ernährung sind. Also dann geht es um die entscheidenden Fragen.
Am Mittwoch hat das Europaparlament in Straßburg beschlossen, Veggie-Produkte sollen keine Fleischnamen mehr tragen. Der Antrag, der war mit drin in einem größeren Paket, in dem es vor allem um Hilfe für die Landwirtschaft geht, also zum Beispiel weniger Bürokratie und so weiter. Französische Konservative der EVP-Fraktion, die wollten aber auch diese Veggie-Bezeichnungen mit drin haben. Ja, und tatsächlich hat eine Mehrheit dafür gestimmt, vor allem Rechtsaußenfraktionen und Teile der konservativen Fraktion um CDU und CSU.
Das heißt, bestimmte Begriffe könnten für Veggie-Produkte verboten werden, zum Beispiel Schnitzel, Wurst, Frikadelle, Burger, Steak und so weiter. Das ist jetzt aber noch nicht die endgültige Entscheidung. Da muss das Parlament noch mit den 27 EU-Ländern drüber beraten, über diese vorgeschlagene Gesetzesänderung. Und das geht nächste Woche los.
Ja, es kann sein, dass das Ganze dann irgendwann im Sande verläuft und alles so bleibt, wie es ist. Die EU-Länder, die sind sich nämlich nicht so richtig einig. Also Frankreich hatte letztes Jahr schon ein Gesetz erlassen, dass Fleischbezeichnungen für Veggie-Produkte in Frankreich verbietet. Aber das ist vom Europäischen Gerichtshof dieses Jahr wieder einkassiert worden. Und ähnlich ist das auch in Italien gelaufen.
Ja, das bedeutet, auf nationaler Ebene ist es in der EU nicht okay, solche Gesetze zu erlassen. Das Ziel ist eben, dass überall die gleichen Regeln gelten.
Richtig, aber ob jetzt ganz Europa umschwenken wird, ist eben unklar, weil vegane Wurst in vielen Ländern einfach akzeptiert ist. Bundeskanzler Friedrich Merz und auch Agrarminister Alois Rainer sind wohl für ein Verbot bestimmter Begriffe. Aber die Mehrheit der CDU- und CSU-Abgeordneten im EU-Parlament, die hat dagegen gestimmt. Das sei einfach eine unsinnige Forderung, hat zum Beispiel der CDU-Europapolitiker Peter Liese gesagt.
Ich ärgere mich über diese Entscheidung. Die Menschen sind schlau genug zu wissen, wenn da Veggie draufsteht, dass da eben kein Fleisch drin ist.
Ja, wir haben bei Deutschlandfunk Nova was zu diesem Thema gepostet auf Instagram und da haben viele Leute ähnlich kommentiert. Die Diskussion alleine ist so peinlich, schreibt ihr da zum Beispiel. Oder es gibt so viele wichtigere Themen oder auch Zeitverschwendung, es gibt so viele echte Probleme.
Ja, okay, stimmt auch. Und das EU-Parlament kümmert sich ja auch noch um andere Themen, muss man sagen. Aber zumindest die Pros und Cons, die können wir uns ja nochmal angucken, bevor es dann mit den echten Problemen weitergeht.
Klar, dann mach du doch mal Pro, Aglaya.
Okay.
Die eine Seite.
Céline Imar ist die Abgeordnete der konservativen EVP-Fraktion, die den Antrag eingebracht hat. Und die Französin sagt, es geht um Klarheit und um Transparenz.
Il s'agit de transparence et de clarté pour le consommateur et de reconnaissance pour le travail de nos éleveurs.
Sie meint, es könnte ja sein, dass man aus Versehen ein Veggie-Produkt kauft, weil irgendwas mit Wurst draufsteht. Außerdem ist die Rede von Wertschätzung. Landwirte hätten den guten Ruf von tierischen Lebensmitteln wie Steak lange aufgebaut und jetzt würden die Fleischersatzprodukte dieses Label quasi kapern. Und pflanzenbasierte Ersatzprodukte könnten nicht die gleichen Nährwerte liefern wie Fleisch, weil die Eiweißqualität schlechter sei und manchmal Nährstoffe wie B-Vitamine oder Eisen fehlten. Und deshalb sollten sie keine Fleischnamen haben. So, jetzt bist du dran, Klaus.
Okay, mit den Gegenargumenten, dann mal los.
Die andere Seite.
Die Gegner, wie zum Beispiel die Verbraucherzentralen, aber auch Hersteller von Veggie-Produkten und Discounterketten sagen, Verwechslungsgefahr gibt's quasi nicht. Bei Umfragen kam raus, nur rund 10% haben sich jeweils schon mal vergriffen und aus Versehen entweder ein Veggie-Produkt gekauft oder aus Versehen ein Fleischprodukt. Die große Mehrheit ist also ziemlich treffsicher und wird auch immer treffsicherer. Irgendwo steht ja auch doch immer vegan oder vegetarisch oder so mit drauf auf der Verpackung. Und wenn man jetzt alles umbenennen müsste, dann würde es verwirrend werden im Supermarkt.
Weil man nicht mehr direkt lesen kann, was drin ist. Also wenn es ein Veggie-Schnitzel ist und dann heißt das plötzlich panierter Proteinbraten oder so.
Genau, richtig, ja.
Was ist mit dem Argument schlechtere Nährwerte?
Naja, es gibt natürlich nicht das eine Produkt, das man mit dem einen Fleisch vergleichen kann. Aber der Lebensmitteltechnologe Christian Zacherl vom Fraunhofer Institut meinte im ARD-Interview, dass man allgemein schon was sagen kann zu verarbeiteten Fleischalternativen.
Das ist sehr vergleichbar wie ein verarbeitetes Fleischprodukt und hinsichtlich zum Beispiel Proteingehalt oder Fettsäurezusammensetzung punkten diese Fleischalternativen sogar gegenüber Fleisch. Es ist gesünderes Fett oder weniger Fett drin. Die nicht so tollen Seiten sind immer relativ salzig und auch die Aminosäurezusammensetzung ist ein bisschen schlechter, also die Eiweißwertigkeit, wie man so sagt. Da kann man aber auch gegensteuern, indem man die mischt und einfach ein Erbsenpatty auf einen Weizenbun isst, wo dann eben die Gesamtaminosäurezusammensetzung wieder besser wird.
Ja, Stichwort Hamburger. Also zusammengefasst, ob jetzt Wurst oder Veggie-Wurst, das sind verarbeitete Lebensmittel und die haben beide gesunde und ungesunde Anteile. Foodwatch zum Beispiel wirft der Initiative im Europaparlament deshalb vor, damit ja, hauptsächlich der Fleischindustrie irgendwie einen Gefallen zu tun.
Bei dem ganzen Streit, das muss man, glaube ich, nochmal betonen, da geht es ja nur um die Benennung, also wie was heißen soll. Es geht nicht darum, bestimmte Produkte zu verbieten. Also und das auch egal, wie sinnvoll oder sinnlos man die findet, ob man die mag, ob man die kauft.
Genau, aber ja, sowohl aus gesundheitlicher Sicht als auch aus Klimasicht ist ja eigentlich völlig klar, weniger Fleisch ist gut für uns.
Ja, und nicht nur gut für uns, sondern dringend notwendig.
Das zeigt jetzt auch mal eine neue Studie nochmal zur weltweiten Ernährung. Da läuft nämlich so einiges schief. Aglaya, das hast du dir genauer angeguckt, diese Studie. Worum geht's da?
Ja, es geht darum, wie wir uns ernähren und wie Lebensmittel weltweit produziert werden. Also um das Ernährungssystem. Und es ist eine wirklich große Studie. Da haben ungefähr 80 Forschende aus der ganzen Welt dran mitgearbeitet. Erschienen ist die in The Lancet, einem renommierten medizinischen Fachblatt. Und es gibt eine Aussage, die ist mir echt entgegengesprungen in dieser Studie. Da steht, selbst wenn die ganze Welt jetzt aufhört, fossile Brennstoffe zu verfeuern, also kein Öl, kein Gas, kein Benzin mehr, selbst dann würden wir die 1,5 Grad Marke noch reißen, wegen unserer Ernährung.
Das ist krass. Also das ist echt krass, weil wir mit unserer Ernährung dann so viele Treibhausgase produzieren, oder musst du mal genau erklären?
Ja, in der Studie steht, die Produktion von Lebensmitteln ist weltweit für ein Drittel aller Treibhausgase verantwortlich. Und das hat zu tun mit der Fleischproduktion, aber auch damit, dass Wälder abgeholzt werden, um auf der Fläche Nutzpflanzen oder Tierfutter anzubauen, wie Getreide, Sojabohnen oder auch Ölpalmen. Und es hat auch mit Reisfeldern zu tun. Das fand ich auch interessant. Reisfelder produzieren nämlich sehr viel Methan.
Ah, das hat damit zu tun, dass die Felder da meistens geflutet sind, ne? Also das sieht man ja manchmal auf so Bildern aus China, Indien, wie die Reisbauern da so knietief im Wasser stehen.
Ja, genau. Und durch das Wasser tummeln sich da am Boden bei den Pflanzen extrem viele Mikroorganismen und die produzieren viel Methan.
Und es wird viel Reis gegessen auf der Welt. Und gerade in Asien natürlich auch.
Ja, und deshalb gehört Reis tatsächlich zu den Lebensmitteln, die eine richtig schlechte Klimabilanz haben. Aber jetzt habe ich bisher nur über Emissionen geredet. Es gibt bei der Art, wie wir Lebensmittel produzieren weltweit, auch noch andere Probleme.
Ja, mir fällt da der Wasserverbrauch ein zum Beispiel. Also da haben wir ja auch schon drüber berichtet, dass bestimmte Pflanzen wie Avocados oder so sehr viel Wasser brauchen.
Genau, man muss allerdings sagen, für Fleisch und tierische Produkte wie Käse zum Beispiel wird noch deutlich mehr Wasser verbraucht. Aber stimmt, Wasser ist ein entscheidender Punkt. Und es gibt noch weitere. Auch in anderen Bereichen belasten wir die Umwelt sehr stark, zum Beispiel durch Pestizide oder auch durch Antibiotika in der Tierhaltung.
Ja, Dünger ist ja auch so ein Thema, ne? Also das belastet ja auch die Ökosysteme.
Ja, da sind Nährstoffe drin wie Stickstoff und Phosphor. Die sind gut dafür, dass Pflanzen wachsen, können aber in Gewässern und Böden großen Schaden anrichten. Stichwort Nitrat im Grundwasser. Und Forschende haben mal definiert, es gibt 9 planetare Belastungsgrenzen. Emissionen, Wasser, Chemikalien, das gehört da alles rein. Und 7 Belastungsgrenzen haben wir laut dem Potsdam-Institut für Klimafolgenforschung schon überschritten. Und der Direktor Johann Rockström, der ist auch Hauptautor der Studie, dieser Lancet-Studie, der sagt in einem YouTube-Video des Instituts, Bei 5 Belastungsgrenzen ist hauptsächlich die Art, wie wir Lebensmittel produzieren, dafür verantwortlich, dass wir die Grenzen überschritten haben.
Then what we find is that of the 9 planetary boundaries, the food system, can you imagine, is the world's dominating cause for breaching 5 of the 9 boundaries.
Ja, unser Ernährungssystem ist also alles andere als nachhaltig. Und das steht auch in der Studie drin, es ist extrem ungerecht.
Ungerecht, weil wir hier im Überfluss leben und in anderen Teilen der Welt gibt es dann Mangelernährung und so.
Ja, und da gibt es direkte Zusammenhänge. Ich mach's mal ganz konkret. Mhm. Das Beispiel, das kommt von einer Mitautorin der Studie, Christina Hicks. Die ist Umweltsozialwissenschaftlerin an der Lancaster Uni in Großbritannien. Und sie hat zu Ernährungssystemen in Westafrika geforscht. Und sie sagt in einem Video der Zeitschrift The Lancet, Fischerei ist ein großes Ding, deshalb essen die Menschen dort auch viel Fisch. Der enthält viele Nährstoffe und ist günstig. Also es ist wirklich wichtig für die Menschen dort. Und traditionell essen die Leute vor allem kleine Fische, wie Sardinen. Die werden dort Yaboi genannt.
And there's a little saying about the Yaboi that it's lucky that the fish are so fiddly because it stops the rich people bothering with them.
Ja, es gibt da ein Sprichwort, sagt sie, dass es ein Glück ist, dass dieser Fisch so fiddly ist. Das kann man übersetzen mit so knifflig, ne? Klein und viele Geräten und so, weil sich die Reichen dann damit nicht abgeben wollen. Aber sie erzählt, dass seit einiger Zeit in Westafrika die Fischmehl- und Fischölindustrie wächst. Die Kleinfische werden da einfach zermahlen und verarbeitet und werden so interessant für andere Märkte.
Ja, Fischmehl, Fischöl, das ist ja auch in Tierfutter drin, ne?
Ja, Schweine und Hühner werden hier bei uns in Deutschland damit gefüttert, Fisch auch in Zuchtfarmen, also Aquakultur und auch unsere Haustiere. Und das bedeutet aber, dass in Westafrika, zum Beispiel im Senegal, ein Grundnahrungsmittel knapp wird und auch eine Einkommensquelle.
Which means there's less fish available for the women to process and distribute inland. There's less fish available on the market. Fish consumption in Senegal has halved in the past 10 years and that's directly correlated with a rapid increase in the number of factories along that coastline.
Ja, und dazu kommen ja auch noch ökologische Folgen, ne? Überfischung. Und ich finde dieses Beispiel, das zeigt es sehr anschaulich. Also Umweltprobleme, Überfischung zum Beispiel, Armut in Westafrika, Mangelernährung. Das hat auch damit zu tun, dass wir hier günstige Schnitzel haben wollen. Vielleicht auch alle 2 Wochen Sushi und Haustiere.
Okay, also ich meine, theoretisch ist das ja auch irgendwie klar. Aber ich finde es trotzdem jetzt schwierig, da jetzt was dran zu ändern, so in meinem eigenen kleinen Leben. Also man denkt ja jetzt oft, Veggie-Schnitzel essen oder Fleisch, da ändert sich ja nichts groß.
Ja, deshalb richtet sich die Studie auch nicht in erster Linie an dich und mich, also an einzelne Leute, sondern die will Fakten liefern für Politik, Wirtschaft, für Behörden, also für Leute, die entscheiden, die große Entscheidungen treffen. Zum Beispiel, welche Lebensmittel subventioniert werden oder die Gesetze machen für die Landwirtschaft.
Okay, da müsste die Politik aber vermutlich doch so einige unbequeme Entscheidungen treffen, vermute ich mal, ne? Also man baut das Ernährungssystem ja nicht um, indem man da jetzt ein paar Gemüsefelder fördert, oder?
Die Forschenden sagen, es braucht einen wirklich radikalen Umbau. Also 1/3 der Rindfleischproduktion muss weg. Dafür müssen andere Bereiche gefördert werden. Also wir müssen die Produktion von Gemüse, Obst, Nüssen um 2/3 erhöhen. Und eine andere Mitautorin der Studie, die britische Medizinerin Nita Furui, die sagt, es muss sich auch verändern, was in unseren Supermarktregalen liegt, damit wir einfacher richtige Entscheidungen treffen können.
One should not have every single time you buy an item of food have to use willpower. Our food system really needs to make the job easier for us. You could with closed eyes just pick up the products, you know they're good for you, they're good for the planet.
Sie sagt, es darf nicht an uns Einzelnen liegen, dass wir jedes Mal bewusst entscheiden, okay, jetzt kaufe ich was Gesundes und was Gutes. In den Supermärkten sollten nur noch Produkte liegen, die gut sind für uns und für den Planeten.
Ja, das wäre so eine Idealvorstellung, sage ich mal, ne? In die Richtung ging aber neulich auch eine Mail von unserem Hörer Sebastian. Der hat gefragt, wieso stoppt man nicht die Subventionen für tierische Produkte? Und der meinte, dass ein pflanzliches Produkt, nehmen wir jetzt mal Hafermilch, doch eigentlich viel billiger sein müsste als Kuhmilch, oder?
Das ist zum Teil auch schon so, gerade in Discountern. Die haben in den letzten Jahren bei ihren Eigenmarken die Preise für vegetarische Ersatzprodukte extrem gesenkt. Also da ist dann ein Veggie-Hack tatsächlich günstiger als das vom Schwein. Aber es gibt dann eben auch die Markenprodukte, die zum Teil sehr teuer sind. Und da ist eine Erklärung für die hohen Preise, ja, die sind so teuer, weil die Leute bereit sind, das zu zahlen. Also sprich, der Markt regelt es und die Firmen wollen verdienen.
Ja, da hat Sebastian aber einen Vorschlag, der sagt, Gewinnmargen sollte man begrenzen, damit dann die Firmen zum Beispiel, die Hafermilch produzieren, nicht mehr so hohe Preise nehmen dürfen.
Ja, das wäre politisch und auch rechtlich sehr umstritten. Unser Wettbewerbsrecht sieht vor, dass die Lebensmittelpreise von Angebot und Nachfrage bestimmt werden. Man muss sagen, auf anderen Wegen greift der Staat schon ein, über Subventionen und Steuern. Und klar, theoretisch könnte der Staat die Subventionen zum Beispiel für Viehbauern senken. Aber wir haben ja in den letzten Monaten erlebt, was für einen großen Einfluss die Agrarlobby hat. Hier in Deutschland, aber auch in anderen EU-Ländern. Und zurzeit ist die Stimmung eher so, dass man der Landwirtschaft entgegenkommen will. Und zum Teil ja auch aus guten Gründen. Das ist eine wichtige Branche.
Aber insgesamt ist das, glaube ich, eine schwierige Lage. Ne? Also vielleicht müssen wir, glaube ich, ja, eine Extra-Folge machen zum Thema Ideen für ein anderes Ernährungssystem.
Oder ja. So. Ja. Ja, gute Idee. Ja. Also der Hauptautor der Lancet-Studie, Johan Rockström, der sagt, es ist wirklich ein großer Batzen, den wir uns da vornehmen müssen aus seiner Sicht. Die Lebensmittelproduktion umstellen, aber es lohnt sich.
So, the food system is a big player, but it also means that if we can get the food system to transform, then of course we have a win-win outcome that would benefit us all across all sectors in society.
Was er da wohl meint, ist halt nachhaltiges Ernährungssystem. Das könnte auch weltweit zu mehr Gerechtigkeit führen und weniger Armut. Und eine Ernährung, die gut für den Planeten ist, ist auch für unsere Gesundheit besser.
Was geht?
In unserer Rubrik Was geht, da gucken wir immer drauf, wo es schon gut läuft oder was gute Ideen sind. Und wenn euch das zu langsam geht mit diesem nötigen Umbau der Lebensmittelindustrie, ist ja ein Riesenfeld, dann fangt halt selber schon mal an. Stichwort Planetary Health Diet.
Ja, da haben wir auch schon drüber gesprochen bei Update Erde. Und das sagen auch die Macher dieser großen Ernährungsstudie, wie die britische Medizinerin Nita Furuhi. Die Planetary Health Diet ist wirklich der Leitfaden für eine Ernährung, die gut ist für den eigenen Körper und für den Planeten.
Food is medicine. The health of people and the health of the planet are very linked.
Ja, dafür müssen wir nicht unbedingt komplett verzichten auf Fleisch, Fisch oder tierische Produkte. Aber wir sollten davon deutlich weniger essen, als viele von uns das bisher tun. Also maximal 2 Portionen Fleisch die Woche.
Ja, und dafür ordentlich Gemüse, Obst und Vollkornprodukte und täglich auch eine Handvoll Nüsse und eine Portion Hülsenfrüchte. Verzichten sollten wir auf stark verarbeitete Lebensmittel, weil die oft Stoffe enthalten, die unter problematischen Bedingungen produziert werden. Also Palmöl zum Beispiel oder Zuckerrohr. Wenn Zucker, dann ist Rübenzucker die bessere Alternative, aber empfohlen wird generell weniger Zucker essen.
Ja, was die Forschenden aber betonen, das ist jetzt keine Einheitsernährung für alle. Da kann sich jeder rauspicken, was er mag. Und auch jede Region kann auch nochmal gucken, was da am besten passt, also zu dem, was dort angebaut und produziert wird. Ja, und was auch dieser Esskultur da entspricht.
Für Deutschland gibt es eine Leitlinie von der Deutschen Gesellschaft für Ernährung und die ist wirklich nah dran an der Planetary Health Diet. Wir packen euch dann einen Link in die Shownotes.
Ja, jetzt habe ich auf jeden Fall langsam Hunger bekommen, wenn ich das alles so höre. Aber die Folge ist ja auch schon fast um. Aglaya, was nimmst du mit? Was hat dich überrascht vielleicht?
Einiges. Also mir war nicht klar, dass unsere Produktion von unseren Lebensmitteln so eine große Rolle spielt, auch für die Erderwärmung. Und auch, dass Reisfelder so viel Methan produzieren. Ja. Das wusste ich auch nicht. Und du, Klaus?
Ich hätte ehrlich gesagt nicht gedacht, dass diese Veggie-Abstimmung so ausgeht. Das hat mich ziemlich überrascht. Aber ja, ist ja auch noch nicht klar, was das dann letztendlich bedeutet. Wird ja noch drüber gesprochen. Bleibt also spannend.
Deine Minute Natur.
Ja, und wenn ihr dieses Geräusch hört, dann hat Onkel Manfred nicht versehentlich in eine Soja-Frikadelle gebissen.
Ihr hört einen Hirsch, nicht Onkel Manfred. Der ist gerade wieder auf der Brumpf. Also wiederum der Hirsch. Das heißt, die Hirsche rühren wieder.
Wir sagen Danke an Anneke Schäfer in der Redaktion und Alex Hart in der Technik. Ich bin Aglaya Dane.
Und ich Klaus Janssen. Ciao. Oh.
Deutschlandfunk Nova. Update Erde. Jeden Freitag neu. In der Deutschlandfunk-App.